Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin für euch jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und auch am heutigen Tag möchte ich mich gerne nochmal mit einem Thema, was ich jetzt vor einigen Tagen schon aufgegriffen habe. Ich war auf der Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen. 13 Zimmer, offene Küche, 5 Bäder plus Baumhaus. Und dort habe ich Wohnprojekte befragt, die noch nicht existieren, also die noch in Planung oder im Bau oder noch Objekte suchen. Zuerst werde ich mit Wir Raum OF, ein Projekt in Offenbach, das jetzt auch ein zweites Projekt starten möchte, sprechen. Danach kommt ein Interview mit Wohnkultur, also in Gemeinschaft leben und wohnen in Frankfurt, das auf dem Kulturcampus entstehen soll. Als letztes Interview einem Wohnprojekt, das in Höchst entstehen soll, und zwar in der Bolognaro-Straße 112. Sonara, ein selbstverwaltetes Wohnen in Höchst. Und am Ende der befragten, noch nicht gegründeten Wohnprojekte werde ich mit Robin Mohr sprechen von der GIMA Frankfurt. GIMA ist die genossenschaftliche Immobilienagentur, die sich bemüht, Wohnprojekte bzw. Hauseigentümer zusammenzubekommen an einen Tisch, um Wohnraum in dieser Stadt auf einer ganz anderen Art und Weise auszubauen und erweitern. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, jetzt bin ich hier in der zweiten Halle von der Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen. Und zwar bin ich in der Region um Frankfurt herum gelandet. Hier habe ich jetzt zwei Interviewpartnerinnen. Wo kommt ihr her? Stellt euch mal bitte kurz vor.
Ja, ich bin die Elvira. Ich wohne in Frankfurt-Oberrat und ich gehöre zu der Gruppe Off Via Raum. Und ja, ich bin auf der Suche oder ich bin dabei, also ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, das ich gerne realisieren möchte.
Ja, ich bin Dominik, ich gehöre auch zur Gruppe Wir Raum Offenbach, zusammen mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern, 4 Jahre und 4 Monate. Wir sind gerade dabei, gemeinsam mit der gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach mit der GBO ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in der Innenstadt in Offenbach zu entwickeln.
Ist es jetzt schon konkret? Habt ihr einen Platz gefunden, wo dieses Wohnprojekt entstehen könnte?
Das Wohnprojekt wird von der GBO geplant und dann auch gebaut. Und der Standort ist in der südlichen Innenstadt, Bismarckstraße. Die Adresse ist Bismarckstraße 118. Das ist am alten Stellwerk, also das historische Stellwerk, was dort noch steht.
Ja, also das ist das Projekt in der südlichen Innenstadt. Jetzt gibt es einen Teil von Leuten in unserem Verein, die sich nicht so vorstellen können, mitten in der Innenstadt zu wohnen. Und da hat sich jetzt eine zweite Gruppe in dem Verein gebildet, die jetzt nach einem neuen Gebäude oder einem Grundstück sucht, das sich für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt eignet.
Okay, ihr seid sozusagen in der Planung eines Wohnprojekts. Wie seid ihr denn vorgegangen? Was ist wichtig für ein Wohnprojekt und wie gestaltet ihr jetzt sozusagen die Architektur oder die Idee des Wohnprojekts?
Also ich denke, wichtig ist die Balance zwischen privaten Räumen und gemeinschaftlichen Räumen. Und ich finde, das Projekt in der südlichen Innenstadt, was der Dominik jetzt hier auch geschildert hat, dass das sehr gut ausgewogen ist mit Gemeinschaftsflächen und unterschiedlich großen Wohnungen mit eigenem Bad, wo man sich auch mal zurückziehen kann, aber wo auch viele Begegnungsflächen sind und Raum für gegenseitige Inspiration und gemeinschaftliche Aktivitäten.
Ja, uns hat alle am Anfang der Wunsch vereint, eben nicht anonym zu wohnen oder auch allein zu wohnen, sondern eben in Gemeinschaft. Und dann haben wir uns am Anfang auch erstmal gefragt, was bedeutet das eigentlich für uns, gemeinschaftlich zu wohnen? Was gehört alles dazu? Also beispielsweise sich einfach ohne Zwang zu begegnen, auf dem Flur, auf der Terrasse, vor dem Gebäude, in zwanglose Gespräche zu kommen, sich aber auch gegenseitig zu unterstützen, Dinge zu teilen, Gegenstände zu teilen. Nicht jeder braucht die eigene Bohrmaschine, sondern es reicht, wenn eine im Haus zur Verfügung steht, die man dann teilen kann.
Ja, also ich finde auch wichtig, dass es unterschiedliche Leute sind, die unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Hintergründe. Also da verspreche ich mir halt sehr viel gegenseitige Anregung und eben auch Unterstützung, je nachdem in welcher Altersphase oder was man da eben gerade braucht.
Jetzt habt ihr konzipiert. Wie sieht das aus mit der Finanzierung? Wie funktioniert das mit der GBO? Das ist die Abkürzung für?
Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach. Bei dem Projekt jetzt ganz konkret würde es so ablaufen, dass die GBO eben das geplante Gebäude baut und eben auch die Finanzierung übernimmt und wir als BewohnerInnen dann eben einfach nur als MieterInnen auftreten. Das heißt, hätten dann einfach einen Mietvertrag mit der GBO, aber gleichzeitig auch einen Kooperationsvertrag mit der GBO. Der muss dann noch ausgehandelt werden, also ein Vertrag zwischen unserem Verein und der GBO, wo dann eben beispielsweise festgelegt sein könnte, dass wir als Verein dann mitentscheiden wollen, wer neu einzieht, wenn eine Wohnung frei wird. Denn es soll ja dann auch passen, es soll ja nicht eine beliebige Person einziehen, sondern die muss sich in die Gemeinschaft dann irgendwie passen und das wäre dann sehr wichtig.
Ja, also was natürlich dann auch ein interessanter Punkt ist, dass man natürlich sich als gemeinschaftliches Wohnprojekt auch um die Nachbarschaft bemüht und da vielleicht auch in der Nachbarschaft, mit der Nachbarschaft so Aktivitäten entfaltet oder sich auch vielleicht ehrenamtlich engagieren kann. Also da sind wir natürlich sehr gespannt. Also ich bin ja jetzt nicht in diesem Innenstadtprojekt, aber auch in dem anderen Projekt, da müssen wir halt sehen, ob wir das auch auf diese Art und Weise lösen können als Mietprojekt oder ob wir da doch vielleicht eine Genossenschaft dann gründen würden, um eben selbst etwas zu bauen.
Wenn ich jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denke, gibt es denn Tipps oder auch vielleicht Anregungen, die ihr den Menschen da draußen vermitteln wollen würdet?
Wenn man sich fürs gemeinschaftliche Wohnen interessiert, dann kann man erstmal schauen, was gibt es für bestehende Projekte vielleicht in der Nähe, dass man da Kontakt aufnimmt und sich das mal anguckt. Oder man informiert sich beim Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen in Frankfurt. Die bieten ganz viele Informationen an zu dem Thema. Und ja, dann kann man natürlich überlegen, ob man dann letztlich mit Menschen, die man vielleicht schon gefunden hat, dann etwas ganz Neues, Eigenes auch auf die Beine stellt oder ob man ein Projekt findet, das schon besteht, das einem gefällt und wo man dann mitmacht. Denn wir jetzt auch zum Beispiel, wir suchen weiterhin auch noch Menschen, die bei uns mitmachen.
Was wäre die Voraussetzung für die Menschen, die jetzt zu euch kommen wollen würden?
Bei uns ist jeder willkommen. Also ja, wir möchten eine diverse Gruppe sein, also in allen Bereichen, was das Alter angeht, was die Herkunft angeht, was vielleicht auch Beeinträchtigungen angeht, auch ja, wie viel Geldmittel einem zur Verfügung stehen. Da ist jeder und jede bei uns willkommen und man sollte vielleicht mitbringen, dass man sich auch einbringen möchte, also dass man was für diesen Wunsch dann auch an Zeit, an eigenen Ressourcen auch einbringt.
Also ich denke, wichtig ist halt Neugier auf andere Menschen auch und Offenheit und Toleranz. Das ist, glaube ich, wichtige Punkte. Und die Leute sollten sich halt vielleicht überlegen, wie viel privaten Raum brauchen sie auch und wie viel Gemeinschaft möchten sie haben. Das ist sicher bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Das wird sich sicher auch in diesen Projekten dann erst noch so einleben und jeder wird merken, wie viel Rückzugsraum brauche ich oder es ist auch nicht immer gleich. Aber da vielleicht schon mal so ein bisschen zu überlegen, wie man sich damit fühlt, in Gemeinschaft zu sein, das ist sicher ein wichtiger Gedanke.
Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Projekt, das gerade neu aufgebaut wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Viel Erfolg. Habt ihr noch etwas zu sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen?
Also ich denke, es ist halt einfach eine oder das hoffe ich zumindest, eine zukunftsfähige Wohnform, also die auch gegen der Vereinzelung entgegenwirkt und dass man sich eben auch mit der Fläche beschränken kann, weil man ja die Gemeinschaftsflächen nutzen kann, braucht man nicht so viel eigene große Wohnungen, also ist da vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Also ich wünsche mir eigentlich, dass es mehr solche Projekte gibt und dass das von den öffentlichen Stellen auch stärker unterstützt wird.
Ja, vielen lieben Dank. Alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Dankeschön.
So, bei mir sitzen jetzt hier weitere zwei Partnerinnen von dem Projekt Wohnkultur. Stellt ihr euch mal bitte kurz vor und das Projekt.
Ja, ich heiße Imke, ich bin Mitbegründerin dieses Projektes und sage vorweg mal, es heißt Wohnkultur, weil wir auf den Kulturcampus kommen und gesagt haben, Wohnen gehört auch zur Kultur, nicht nur Theater, Musik oder sonstiges, sondern Wohnen ist natürlich auch eine kulturelle Frage. Und unser Projekt soll jetzt kurz gesagt mehr Generationenhaus sein, die Vielfalt möglichst von Frankfurt widerspiegeln. Wir wollen ökologisch sein, nachhaltig, solidarisch, partizipativ, all dieses, was man eigentlich bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten erwarten kann.
Mein Name ist Heidrun. Ich bin 2019 nach Offenbach gezogen und wusste damals schon, dass ich gemeinschaftlich wohnen werde wollen und habe dann mich interessiert und dank meines Sohnes, der mir einen Zeitungsartikel zukommen ließ und sagte, schau mal, da wird eine Wohninitiative vorgestellt, Wohnkultur, könnte was für dich sein, habe ich Kontakt aufgenommen und es war das Beste, was mir passieren konnte.
Wo ist das Gelände? Wie groß ist das Gelände? Und wie soll oder kann sich dieses Wohnkulturprojekt entwickeln?
Das Gelände ist der ehemalige Unicampus in Bockenheim. Und das Problem ist, dass wir nicht wissen können, wie groß unser Platz sein wird, weil das noch nicht freigegeben ist. Die Uni zieht immer noch nicht weg. Und erst wenn die weg ist, werden die Plätze verteilt.
Habt ihr denn jetzt eine Idee, wie jetzt Unicampus Bockenheim sich dazu verhält? Muss man da jetzt noch nächsten 3 Monate oder 3 Jahre oder warten? Wie ist der Stand der Dinge?
Wir haben 2014 den Zuschlag gekriegt. Es war ein Wettbewerb, sind 6 Gruppen ausgewählt worden und 2 sind auf der Warteliste. Und seitdem warten wir, dass die Uni wegzieht. Das liegt am Land, muss man nochmal sagen. Land Hessen hat die Mittel für den Neubau der Uni erst vor ein paar Jahren eingestellt in den Haushalt. Dadurch konnten die noch gar nicht anfangen zu bauen und deswegen warten wir. Jetzt gibt es ja eine ganz neue Diskussion, dass das Juridikum vielleicht umgebaut wird. Das heißt, der B-Plan wird nochmal verändert werden. Also wir rechnen damit, dass es nicht vor 5 bis 6 Jahren losgeht.
Also ich meine, das Unicampus ist ja schon ein Riesengelände. Nehmen wir mal an, es gibt das Juridikum als Teil von dieser Wohnkultur. Wie kann man sich denn vorstellen, dass so eine Wohnkultur entstehen könnte?
Ich muss diesbezüglich nochmal korrigieren. Das Juridikum ist geplant, dass es stehen bleibt. Es ist ja ein Riesenkomplex und gegebenenfalls gäbe es dort auch die Möglichkeit zu wohnen und möglicherweise auch Wohnprojekte. Unsere Vorstellung ist aber, dass wir bauen gemeinsam mit einer Wohnungsbaugenossenschaft. Und jetzt mit Blick auf, wie kann gemeinschaftliches Wohnen sein, das finde ich so interessant. Es soll 3 Möglichkeiten geben, nämlich die Wohnung an sich für junge Familien zum Beispiel mit Kind, die Möglichkeit in Cluster zu wohnen und auch Wohnungen, die als WG genutzt werden. Also verschiedene Wohnformen. Wir reden schon jetzt auch darüber, sagt man sich dann nur alle Vierteljahre mal guten Tag, weil man vielleicht zusammen ein Hoffest macht oder inwieweit schauen wir dann doch, dass wir uns einmal verbindlich in der Woche treffen. Denn gemeinschaftliches Wohnen soll ja nicht nur heißen, wir sparen uns die Miete oder wir gucken mal zusammen Tatort, das soll ja sehr viel mehr sein, hatte Imke ja auch schon beschrieben. Auf dem Weg dahin, es wird ja noch ein bisschen dauern, werden genau diese Dinge diskutiert werden müssen. Das wird sicherlich nicht einfach, weil wir einerseits die Vielfalt wollen. Das bedeutet sehr viel Geduld, sehr viel Zulassen. Und andererseits muss es aber ein Minimum an Kompromissen geben, Verbindlichkeiten, sonst braucht man ja nicht zusammenzuleben.
Genossenschaften hast du auch vorhin erwähnt. Wie könnte denn so ein Bauplan oder so eine Finanzierung aussehen?
Also wir sind ja mit der Wohnbaugenossenschaft zusammen. Das ist eine Traditionsgenossenschaft. Das hat den Vorteil, dass die der Investor sein werden und auch das Geld dafür haben. Die jungen Genossenschaften müssen ja erstmal das Kapital zusammenkriegen, und sind dadurch auch sehr viel teurer. Wir haben mit der WBG eine Vereinbarung geschlossen, dass wir sozusagen beim ersten Bleistiftstrich, macht man nicht mehr, also digital natürlich, bei der Planung dabei sein werden. Also nicht für uns irgendwie ein Haus geplant wird und wir versuchen uns dann da reinzufinden, sondern wir planen das mit, wo wollen wir die Gemeinschaftsräume haben, wo wollen wir Clusterwohnungen haben, wo wollen wir dies und jenes haben. Das ist ja immer das Spannende, deswegen war deine Frage vorhin das eine, was man sich vorstellt, aber man entwickelt das immer gemeinsam mit der Gruppe.
Im Prozess.
Im Prozess, genau.
Wie groß ist denn eure Gruppe?
Im Augenblick sind wir 20. Wir wollen 50 werden. Es sind, wie gesagt, weil wir auch so lange warten, auch immer wieder welche ausgestiegen. Auch junge Familien, die nicht warten können, weil die Kinder dann eingeschult werden und sonst wie. Ja, wir wollen 50 ungefähr werden und 30 Wohneinheiten. 30 bis 35 Wohneinheiten.
Wenn ihr jetzt die Möglichkeiten hättet, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas zu sagen bezüglich Wohnkultur, gemeinschaftliches Wohnen, Wohnprojekt, was für Tipps oder Ratschlag würdet ihr denen geben können?
Ich würde zum Netzwerk gehen und mich erkundigen. Ich würde mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen dort sprechen, zu den Infoabenden gehen. Für erst Neuinteressierte, ich würde im Internet gucken. Und die haben auch, das Netzwerk hat einen schönen Fragebogen, wo man mal nachgucken kann, eigne ich mich eigentlich für ein gemeinschaftliches Wohnen? Also wenn ich so Fragen habe, wo ich dachte, das mache ich auf keinen Fall, dann weiß ich, eine gewisse Toleranz braucht man da ja und eine gewisse Offenheit. Und das ist sehr sinnvoll, das mal zuerst für sich durchzuchecken, was will ich denn und was kann ich aushalten, wo sind meine Grenzen?
Diesbezüglich sollte man die Möglichkeiten nutzen, wenn Wohngruppen Infoabende machen, Interessierten treffen, ne? Dort wirklich dort zu sein, das kostet nichts, das ist nichts Verbindliches und man schaut. Und dann kann ich nur von mir sprechen und dann, das war sogar über den Laptop, über die Kacheln damals in der Corona-Zeit, springt eine Begeisterung rüber oder nicht. Und bei mir ist sie damals gleich gesprungen.
Super, vielen lieben Dank, den Damen.
Ja,
gerne.
Bitte, gern geschehen.
Gerne, danke.
Ciao.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, ich habe jetzt hier einen weiteren Stand gefunden, wo sich auch ein Projekt aus Höchst hier vorstellt. Wer seid ihr genau und wo genau in Höchst?
Ja, hi, ich bin Valentin, ich bin von Sonara. Wir haben eine Genossenschaft gegründet, mit der wir ein Haus für 20 Personen in Frankfurt-Höchst bauen wollen. Relativ zentral eigentlich.
Was heißt das Bauen? Ist das jetzt so, dass ihr gerade plant, eure Architektur für dieses Haus und wie lange seid ihr schon dabei oder die Vorbereitung zu einem Wohnprojekt?
Genau, mit dem Planen sind wir eigentlich schon relativ weit. Also wir haben die letzten 3 Jahre viel geplant, viel uns mit Ämtern abgestimmt, auf Vorgaben eingegangen, verschiedene Ingenieurszweige, die es dann da gibt, berücksichtigt und sind jetzt an dem Punkt, an dem wir losbauen. Also aktuell läuft der Abriss in der Bolognaro-Straße 112 und sobald er fertig ist, kann der Neubau starten.
Das ist ja ein Altbau gewesen.
Genau, da standen vorher 2 Gebäude, ein Fachwerkhaus und ein Gründerzeithaus. Das war von der Stadt, von Konzeptverfahren schon vorgegeben, dass die abgerissen werden müssen. Und es hätte sich für uns auch schon allein von der Wohnfläche, die wir daraus generieren, nicht gelohnt. Also wir kriegen jetzt doppelt so viel Wohnraum auf diesem Grundstück hin, als das, was aktuell da im Leerstand quasi ist. Und kriegen halt auch einfach von der Energieeffizienz und von der Flächeneffizienz, die wir durch unsere gemeinschaftlichen Grundrisse haben, sehr viel bessere und ökologischere Wohnflächen raus, als das aktuelle da ist.
Ist da noch Grün mit eingeplant? Ein kleines Gärtchen oder Höfchen?
Ja, es ist sehr schwierig, wenn man das komplette Grundstück vollbaut mit Wohnfläche, was ja in der Stadt auch Sinn macht, da noch Grünflächen rauszubekommen. Aber wir haben auf dem Dach eigentlich eine komplette Dachbegrünung, was halt für das Mikroklima irgendwie ganz gut ist, wovon jetzt wir erstmal selbst nicht so direkt was von haben, weil man da nicht hin kann, aber das ist halt irgendwie ökologisch sehr wertvoll und wir haben eine Dachterrasse, die wahrscheinlich auf jeden Fall auch bepflanzt werden wird, aber letztendlich haben wir keinen Garten.
Eine ganz persönliche Frage, also wenn du jetzt schon von 3 Jahren sprichst, das heißt, das Haus hat noch nicht mal angefangen zu bauen, es wird gerade abgerissen, das ist ein langer Prozess. Wieso machst du das?
Ich bin davon überzeugt, dass das eine Wohnform ist, die nicht nur für mich persönlich irgendwie Sinn macht, Sinn ergibt irgendwie, sondern die auch politisch richtig ist. Das ist irgendwie eine Antwort auf ganz viele Probleme und Fragestellungen, die es in unserer Gesellschaft gibt, hat. Also schon angefangen mit der Problematik, dass es in der Stadt viel zu wenig Wohnraum gibt, gegeben halt diese gemeinschaftlichen Grundrisse die Möglichkeit, durch einen sehr geringen Flächenverbrauch pro Person trotzdem eine hohe Wohnqualität zu haben. Also dadurch, dass wir uns Räume teilen und Gegenstände im Alltag teilen, kriegen wir halt eigentlich die gleiche Wohnqualität, wie wenn wir einzeln irgendwie größere Wohnungen hätten. Man ist irgendwie zusammen im Alltag, kann sich im Alltag gegenseitig unterstützen, kann irgendwie bei der Kindererziehung irgendwie zusammenarbeiten. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, auch sowas wie Lastenrad-Sharing und Carsharing zu machen. Genau. Aha. Mein persönliches Interesse an unserem konkreten Projekt ist vor allem, dass wir ja gesagt haben, es gibt keine Wohneinheiten in dem Sinne, dass man sich dann jetzt da eine Wohneinheit mietet, sondern wir haben drauf geschaut, dass die Grundrisse so entwickelt werden, dass es so die Veränderbarkeit im Alltag berücksichtigt. Und das bedeutet, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass alle Leute, die da wohnen, nach einer bestimmten Zeit vielleicht mal auch andere Bedarfe haben, dass irgendwie Kinder kommen und Kinder ausziehen und dass so dann eben die Wohnzusammenhänge im Haus sich dann auch wandeln können, dass vielleicht Leute mal die Wohnung wechseln, mal in eine kleinere oder eine größere Wohnung ziehen, mal in eine WG wechseln oder von einer WG lieber in einen kleineren Wohnzusammenhang kommen. Und dass sich das eben mit dem Alter, mit dem Alltag, mit irgendwie, wie arbeite ich, was sind gerade meine Umstände, dass das irgendwie total naheliegend ist, dass man eben dann die Grundrisse darauf reagieren können, wie man leben will gerade.
Vielleicht etwas noch zu den Zahlen. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, da gibt es jetzt 2 Altbau- und Fachwerkhaus, hast du gesagt. Wie viele Wohnungen waren denn vorher da? Und was würde dann jetzt mit eurem Bau dann letztendlich entstehen?
Also da waren vorher auf circa 300 Quadratmetern, ich weiß gar nicht genau, wie viele Wohneinheiten das waren, ich glaube 4 oder 5 Wohneinheiten, und wir kriegen knapp 670 Quadratmeter Wohnfläche plus Dachterrasse raus. Ja.
Also sprich auch dann 3 oder 4-stöckig?
Genau, das sind 3,5 Geschosse, also 3 Geschosse und ein Dachgeschoss.
Mit gemeinschaftlichem Wohnen meint ihr dann auch Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftswerkstätten, Gemeinschaftsbewegungsräume oder Musikräume? Ist das auch angedacht in dieser Gemeinschaft?
Genau, das steht natürlich am Anfang immer auf den Wunschlisten drauf, dass wir irgendwie gemeinschaftliche Musikräume und was auch immer, irgendwie Bibliotheken und so haben. Davon wird dann natürlich, wenn man irgendwie in der Planung ankommt, relativ viel gestrichen. Was wir aber machen, ist, dass wir im Erdgeschoss einen ziemlich großen Gemeinschaftsraum haben. Der hat circa 50 Quadratmeter, wo es eine Küche gibt und ein Bad. Und das soll nicht nur für die Hausgemeinschaft sein, wo sich vielleicht irgendwie Leute mal regelmäßig zusammen kochen oder Kinderbetreuung machen oder Filme gucken, sondern das soll eben ganz explizit ein Ort für die Nachbarschaft und für die Stadt sein, wo vielleicht sich Vereine treffen, vielleicht man einfach auch mal ein Barabend macht oder irgendwie Filme für die Nachbarschaft oder was auch immer zeigt. Und das ist bei uns so ein bisschen die Idee. Das ist gerade noch in der Entwicklung, weil es natürlich sehr schwierig ist, über so einen hypothetischen Raum immer zu sprechen. Das zeigt auch die Erfahrung, dass eigentlich sich die Nutzung von Räumen auch erst dann entwickelt, wenn der Raum da ist und wenn es Leute gibt, die sich dann diesen Raum auch aneignen. Aber wir haben den Raum eigentlich so geplant, den Gemeinschaftsraum, dass das eigentlich ein Raum ist, der alle Möglichkeiten bietet. Also ob da jetzt irgendwie handwerkliche Sachen passieren oder da wird irgendwie mit einer Küche ausgestattet sein. Also so ein bisschen bei uns die Idee von einem Multifunktionsraum, der alle Bedarfe erfüllen kann, die es da möglicherweise gibt.
Jetzt komme ich mal zu einer kniffligen Frage, also Finanzierung. Du hast es kurz vorhin erwähnt. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ihr da jetzt dieses Geld zusammenbekommt, um das zu bauen, und vielleicht sogar, wann wird es fertig?
Also der erste Schritt bei der Finanzierung ist natürlich erstmal das sogenannte Eigenkapital. Das braucht man, um bei einer Bank überhaupt einen Kredit zu bekommen. Und das haben wir dadurch geschafft, dass die Mitglieder und vor allem ganz viele solidarische UnterstützerInnen uns einen Direktkredit gegeben haben und wir dadurch diesen Eigenkapitalanteil zusammenbekommen konnten. Und der Rest der Finanzierung ist dann eben ein Bankdarlehen beziehungsweise auch ein Darlehen von KfW-Mitteln, was so ein Förderdarlehen ist für energieeffizienten Wohnraum. Und wir bezahlen dann letztendlich dieses Bankdarlehen, wenn wir dort wohnen, als Mieterin der Genossenschaft ab.
Wie lange würde das dauern, so wenn ihr dann lebt? 10, 20, 30 Jahre?
Also die Finanzierung ist so möglichst lange ausgelegt, weil wir ja niedrige Mieten haben, also möglichst niedrige Mieten haben wollen. Und den Kredit zahlen wir über 40 Jahre ab.
Mhm. Ja. Das heißt, die ganzen Menschen, die da innerhalb dieser 40 Jahre drin leben werden, würden das zahlen und würden tatsächlich günstigere Mieten genießen können?
Also genau, die Genossenschaftsmitglieder wohnen zur Miete in dem Haus und entscheiden damit ja auch selbst über die Rahmenbedingungen von der Art und Weise, wie die Genossenschaft wirtschaftet. Die Genossenschaft zahlt dann wiederum den Kredit ab und der wird über die Miete gedeckt. Ja.
Wie viel seid ihr denn mittlerweile Mitglieder und wie viel werden denn letztendlich einziehen jetzt ganz konkret?
Also wir bauen für 20 Personen. Das Haus hat 20 Zimmer, also wir rechnen immer in Personen und weniger in Wohneinheiten und sind in der Gruppe aktuell 12 Personen.
Und wann soll denn voraussichtlich das Projekt fertig werden?
Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil auf der Baustelle einfach immer viel passieren kann und sich auch so die Rahmenbedingungen auch immer mal wieder ändern. Aber wir hoffen, dass wir so in einem Jahr bis anderthalb Jahren, also Ende 2024, dort einziehen können.
Hättest du jetzt vielleicht einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee, wie sie damit in Zukunft gehen könnten, wenn sie in ein Wohnprojekt ziehen würden? Und was würdest du ihnen empfehlen möchten?
Es ist ja aktuell leider so, dass es Wohnprojekte sehr schwierig haben. Also schon allein, was die aktuelle Finanzierungssituation angeht. Was wir aber auch eigentlich gesehen haben jetzt die letzten Jahre, ist, dass sich sowas sehr schnell ändert. Und ich glaube, das, was man natürlich allen Leuten empfehlen kann, ist, sich entweder irgendwie zu orientieren, was es für bestehende Wohnprojekte gibt, wo ja auch immer wieder mal Plätze frei sind. Oder eben zu schauen, ob es das Interesse gibt, einfach direkt ein eigenes Wohnprojekt zu gründen und sich da mal informieren, hier beim Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen oder was es irgendwie in anderen Städten auch für Interessensgruppen da gibt, in Kontakt zu treten mit bestehenden Wohnprojekten oder Wohnprojekten im Bau, die ja auch oft ganz viel Erfahrung haben und ganz viele Schritte schon durchgegangen sind. Da haben wir ja übrigens auch total viel Unterstützung bekommen von anderen Projekten, anderen Genossenschaften, die total hilfreich war für uns. Und ich glaube, da sind auch alle immer sehr bereit, irgendwie auf Fragen und ein bisschen Infos bereitzustellen und so ein bisschen zu erzählen, wie das eigentlich abläuft. Ja, ich glaube, politisch macht diese Wohnform Sinn. Das sollte einfach, also es wird ja auch immer wieder formuliert, es gibt irgendwie von der kommunalen Seite auch den Wunsch, das mehr zu unterstützen. Es müsste einfach noch viel mehr unterstützt werden. Und ja, ich glaube, das macht für alle Leute Sinn, sowas zu machen, weil es einfach eine absolut überzeugende Wohnform ist, die viele Probleme, soziale, ökologische, mietrechtliche Probleme einfach eine Antwort gibt.
Ja. Ja, vielen lieben Dank für das Interview. Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem Bau und bei der neuen Kreation des Wohnprojekts. Alles Gute.
Danke, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Ja, ich bin immer noch an der Veranstaltung dran. 13 Zimmer, offene Küche, 5 Bäder und ein Baumhaus. Klingt sehr romantisch und traumhaft, aber wir bleiben ein bisschen bei der Realität, um zu schauen, was hat denn diese Infobörse noch an weiteres zu bieten? Dazu habe ich jetzt hier Robin Moore und zwar von der GIMA. Und da fangen wir mal direkt an. Was ist denn die GIMA, Herr Moore?
Ja, vielen Dank. GIMA steht für Genossenschaftliche Immobilienagentur Frankfurt am Main. Und das ist ein Zusammenschluss aus Wohnungsunternehmen, also Genossenschaften in Frankfurt, gemeinnützigen Vereinen, eine städtische Stiftung ist auch dabei und auch die Stadt Frankfurt hat das Ganze mit angeschoben. Ich als quasi Vorstand dieses Unternehmens versuche, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zusammenzubringen mit diesen Firmen, die in der GIMA organisiert sind. Diese Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, wenn die ihre Immobilien verkaufen wollen und zwar nicht einfach so auf den Markt werfen, sondern sie wollen einen sozialverträglichen Hausverkauf anstreben, dann können sie sich bei mir melden und ich versuche eben, ob ich sie irgendwie zusammenbringen kann mit einem der Mitgliedsunternehmen der GIMA. Das Angebot, das Beratungsangebot richtet sich aber nicht nur an HauseigentümerInnen, sondern auch an Hausgemeinschaften, deren Haus zum Verkauf steht. Und unsere Rolle ist dabei, die Beratung und die Moderation dieses Prozesses zwischen allen Beteiligten zu einer Lösung zu kommen, von der, genau, wo keiner benachteiligt ist und mit der alle zufrieden sind. Genau, das machen wir. Und wir sind natürlich auch dafür da, die Idee eines sozialverträglichen Hausverkaufs in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Denn wenn Sie jetzt als Eigentümerin oder Eigentümer ein Haus verkaufen wollen, dann wissen Sie in den meisten Fällen nicht, wohin Sie sich wenden wollen, wenn Sie das sozialverträglich gestalten wollen. Denn die Geschichten, die man in Frankfurt auf dem Wohnungsmarkt immer wieder hört, ist, ein Haus wurde verkauft. Das wurde verkauft an einen Investor, der da eine gewisse Renditeerwartung mitbringt. Und diese Renditeerwartung, die muss sich über Mieten refinanzieren. Die bestehenden gesetzlichen Einschränkungen, die Renditeerwartung schmälern, die sind bei weitem nicht ausreichend dafür, den bezahlbaren Wohnraum wirklich effektiv zu schützen. Und wir sind eben der Meinung, ein guter, effektiver, dauerhafter Schutz von bezahlbarem Wohnraum ist, wenn Ihre Wohnung von einer Genossenschaft verwaltet wird oder von einem gemeinwohlorientierten Wohnungsmarktakteur, kann auch ein anderer Akteur sein, zum Beispiel eben eine Stiftung oder es kann zum Beispiel durch eine Stiftung oder auch selbst organisiert, zum Beispiel vielleicht das Mietshäuser Syndikat, erfolgen. Wenn den Leuten, die in den Häusern wohnen, im Endeffekt das Haus auch gehört, das ist natürlich der beste Schutz davor, dass dort irgendwie hohe Mietpreissteigerungen stattfinden. Dafür sind wir angetreten mit der GIMA. Wir bieten eben dieses Beratungsformat an, bringen natürlich auch zusammen mit den besagten Genossenschaften. Wir sind in der glücklichen Situation, dass es auch Frankfurter Genossenschaften gibt, die ihren Bestand erweitern wollen, die sagen, wir sind ein Teil der Lösung der Wohnungsfrage und wir kaufen ihnen auch ihr Haus ab zu einem Preis. An dieser Stelle kriege ich immer die Frage gestellt, was bedeutet das? Zu welchem Preis denn? Und dazu muss man sagen, die Genossenschaften, die bei uns Mitglied sind, die haben ein absolut dauerhaftes Vermietungsinteresse, aber sie spekulieren nicht mit den Immobilien, die sie haben. Das bedeutet, sie können in den allermeisten Fällen weniger zahlen, als sie auf dem freien Wohnungsmarkt bekommen würden. Das ist auch völlig klar, wenn sie diese Art von Bewirtschaftungspraxis anlegen, die sich an den Kosten orientiert, die die Bewirtschaftung eben kostet. Und eben nicht noch eine Rendite draufschlagen und versuchen, dort alles rauszuholen. All das wirkt sich auf den Preis aus, ja. Aber unser Beratungsangebot richtet sich eben an eben jene, denen das meistens auch bewusst ist. Das ist völlig klar, dass die, wenn sie sagen, ja, wir wollen, dass die Mieterinnen und Mieter hier dauerhaft wohnen können, dass es natürlich bedeutet, dass weniger Miete eingenommen wird, dann ist den Eigentümerinnen und Eigentümern auch klar, dass sie dann nicht den vollen Preis für verlangen können. Sie sind schon auch bereit, darunter zu gehen. Und wir wissen, dass es diese Eigentümerinnen und Eigentümer gibt. Genau, die können sich dann bei uns melden und wir gehen dann die nächste Schritte. Ich finde, unser Beispiel zeigt nochmal, dass es mitnichten so ist, dass alle Eigentümerinnen und Eigentümer irgendwie böse sind oder ähnliches, wie es manchmal dargestellt wird. Es gibt ganz, ganz viele oder zum überwiegenden Teil total nette Eigentümerinnen und Eigentümer, denen wirklich die Hausgemeinschaft am Herzen liegt. Die kennen ihre Mieterinnen und Mieter seit 40 Jahren und die wollen um jeden Preis verhindern, dass die da rausfliegen nach dem Verkauf. So, und diese Leute melden sich eben bei uns. Ich habe da schon wirklich sehr schöne, herzerwärmende Geschichten mitbekommen, wie das dann im Endeffekt ausgehen kann. Also wie man sich dann einigt, dass so eine Immobilie in gute Hände kommt.
GIMA ist eine Agentur, die sich aus mehreren Institutionen beziehungsweise Orten der unterschiedlichen Kommunikation, einmal städtisches, dann letztendlich auch auf privat umgehen, bis hin, dass sie selbst eine Agentur sind, um diese Netzwerke auch zusammenzuhalten. Wie ist zum Beispiel die Kommunikation zwischen der Stadt, was ist so die Aufgabe der Stadt Frankfurt, dann halt eben ihrer genossenschaftlichen Immobilienagentur und dann auch der privaten? Kann man sich das vorstellen, dass man sich dann auch auf einen Tisch setzt zum Beispiel und Sachen ausarbeitet, Preise, auch die Anfragen der Mieterinnen, die vielleicht schon, wie Sie eben erwähnt haben, 40 Jahre in einem Haus sind? Oder ist es auch so, dass dann Häuser dann, die neu sind, letztendlich neu belegt werden? Oder sind das alles auch Elemente, die dann auch mit in ihre Arbeit dazugehören?
Also erst einmal, unser Hauptfokus liegt auf bewohnten Mehrfamilienhäusern. Das ist der Klassiker hier in Frankfurt. Nordend, Bornheim, Sachsenhausen, Westend und Bockenheim. Oft sind dieses Fälle von klassischen Gründerzeithäusern, weil die oft schon sehr lange in der Hand von einer Familie sind. Eben solche Leute melden sich überwiegend bei uns. Und das sind auch die Leute, an denen sich unser Beratungsangebot richtet, weil die Genossenschaften, die bei uns organisiert sind, die interessieren sich wenig für weit draußen stehende Einfamilienhäuser. Das können die in ihrer Verwaltung nicht sehr gut abbilden. Trotzdem melden sich immer wieder Leute bei uns, die auch unbebaute Grundstücke haben, zum Beispiel. Da würden wir auch beraten, denn auch die städtische Tochter, die KEG, die Konversionsgrundstücksentwicklungsgesellschaft, ist Teil der GIMA und für so eine unbebaute Fläche, die könnte dann die KEG aufkaufen mit den Mitteln des Liegenschaftsfonds. Würde so eine Fläche dann im Konzeptverfahren vergeben. Konzeptverfahren, das bedeutet eben, dass die Fläche ausgeschrieben wird. Da können sich Gruppen drauf bewerben, gemeinschaftliche Wohnprojekte, genossenschaftliche Wohnprojekte. Und eben das beste Konzept kriegt dann den Zuschlag für die Fläche. So würden wir umgehen mit unbebauten Flächen. Wir gehen natürlich auch immer sehr stark ein auf die individuellen Bedürfnisse der Eigentümerinnen und Eigentümer. Wenn die sagen, wir wollen, dass gerne hier ein Wohnprojekt für ältere Menschen entsteht, dann versuchen wir auch Partner und Partnerinnen zu finden, die eben genau diese Bedürfnisse darstellen können. Ich stelle jetzt immer so ein bisschen den Idealfall dar, was wir machen würden, aber jeder Fall ist total unterschiedlich. Die Eigentümerinnen und Eigentümer sind total unterschiedlich und da müssen wir halt drauf eingehen. Was auch immer wieder angefragt wird, was ein ganz großer Punkt ist, die Leute wohnen ja selber in den Häusern oft. Ne? Also das haben sie ein Mehrfamilienhaus, 10 Wohneinheiten, eine davon wird bewohnt von der Eigentümerin oder dem Eigentümer. Die stellen sich natürlich die Frage, was mache ich in der Zukunft, denn ich habe keine Lust, das zu verwalten, bis ich 80 bin. Das ist Arbeit und das ist Verantwortung und das möchte man irgendwann abgeben. So, aber was passiert, wenn ich das abgebe? Passiert dann mir das Gleiche wie das, was vielen Mieterinnen und Mietern passiert, wenn ihr Haus verkauft wird? Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Da sagen wir ganz klar, da haben sie natürlich, wenn sie zu uns kommen und mit den Genossenschaften zusammenarbeiten, wirklich den großen Vorteil, da sind sie ziemlich sicher vor allem, was da kommen kann. Also sie werden dann ja auch Mitglied einer Genossenschaft. Man kann auch lebenslange Wohnrechte vereinbaren. Man kann gewisse andere rechtliche Tools nutzen, sicher zu machen, was das angeht. Im Endeffekt streben die Leute dahin, ihr Eigentum zu verkaufen, um vielleicht auch ihre Rente davon zu bestreiten. Und gleichzeitig wollen sie halt auch die Verwaltung los sein. Und genau, da sind sie auf jeden Fall bei einer Genossenschaft sehr gut aufgehoben. Im Moment kommen immer wieder diese Teilkaufgeschichten auf.
Was heißt das genau, Teilkauf?
Teilkauf bedeutet so viel wie, sie verkaufen die Hälfte ihres Hauses, kriegen auch dann die Hälfte des Wertes und teilen sich danach die Eigentümerschaft, also jetzt mal verkürzt dargestellt, mit einem gewerblichen Anbieter. Da muss man sich im Einzelfall gut zu beraten lassen und da würde ich auch jeden bitten, sich da von verschiedener Seite beraten zu lassen. Persönlich sehe diese Teilkaufgeschichten sehr kritisch, weil sie risikobehaftet sind. Sie fahren besser, wenn sie ihre Immobilie schlichtweg verkaufen und zwar an einen Akteur, dem sie vertrauen, an eine Genossenschaft, die sagt, sie können hier für immer wohnen, sie können hier für immer günstig wohnen, sie sind Teil der Genossenschaft, sie haben hier sogar noch Mitbestimmungsrecht. Da ist es quasi ausgeschlossen, dass was passiert. Es gibt viele Firmen, die Geld mit ihrer Immobilie machen wollen. Das wollen Genossenschaften nicht. Genossenschaften wirtschaften einzig und allein zu dem Zweck, Wohnungen für ihre Mitglieder bereitzustellen. In unserem Fall wollen sie den Kreis der Mitglieder auch erweitern, die Vorteile genossenschaftlichen Wohnens für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch ein Anspruch, den die Genossenschaften haben. Und daran arbeiten wir.
Also sicher, langlebig und natürlich auch preisgebunden.
Da müssen wir vorsichtig sein bei dem Begriff preisgebunden. Preisgebunden, das zielt ab auf geförderten Wohnraum. Ich würde hier zum Beispiel preisstabil sagen, denn die Genossenschaften, genau, auch da können sie mal eine Mieterhöhung erhalten. Das ist auf dem Wohnungsmarkt üblich. Sie kommen da als Wohnungsverwalter nicht drum rum. Aber sie werden immer eine Miete zahlen, die sich eben an den Kosten der Bewirtschaftung orientiert. Und das ist eben fundamental anders als in anderen Unternehmen. Und sie haben natürlich auch immer noch ein Mitbestimmungsrecht und können ein bisschen auf die Geschicke der Genossenschaft Einfluss nehmen. Ja.
Was wären denn die Voraussetzungen? Wir haben hier die Wohnprojekte, das heißt, die haben unterschiedliche Formen von Kooperationen. Und was sind die Voraussetzungen und für wen welche, falls die sich unterscheiden?
Unser Angebot richtet sich ja insbesondere an bewohnte Immobilien. Wir wollen ja verhindern, dass die Leute, die dort wohnen, morgen da nicht mehr wohnen. Wir wollen ja, dass die dort wohnen bleiben können. Das bedeutet, wenn eine Genossenschaft ein solches Haus übernimmt, dann ist es erstmal kein gemeinschaftliches Wohnprojekt oder ähnliches, sondern das ist einfach, es bleibt ein Mietshaus für die Bewohnerinnen und Bewohner, soll möglichst alles so bleiben, wie es ist. Würde uns ein unbewohntes Haus angeboten, dann würden wir hier in Frankfurt mit dem Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen kooperieren, würden dieses Haus gegebenenfalls eben Wohngruppen anbieten, die schon seit länger auf der Suche sind. Dann würden wir die beiden zusammenbringen und schauen, können sie sich irgendwie einigen, dass diese Wohngruppe da einzieht. Das ist eine der Möglichkeiten. Auch da kommt es immer wieder darauf an, was wollen die Eigentümerinnen und Eigentümer, denn die Arbeit der GIMA ist ein freiwilliges Angebot. Natürlich sind wir darauf angewiesen, was die Eigentümerinnen und Eigentümer wollen, und wir versuchen, diese Wünsche zu erfüllen. Es gibt häufige Anfragen von Hausgemeinschaften, deren Haus gerade zum Verkauf steht. Und die überarbeiten wir auch, weil die haben natürlich Angst davor, was jetzt passieren kann, wenn das Haus verkauft wird. Und die fragen, ja, kann nicht irgendwie, können Sie da nicht was machen? Der erste Schritt ist immer der Kontakt zum Eigentümer. Weil auch im besten Fall die Leute, die dort wohnen, haben den Kontakt schon. Im besten Fall stehen sie in positivem Austausch mit dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Da kann ich allen Bewohnerinnen und Bewohnern nur raten, die Eigentümerinnen oder Eigentümer einfach mal darauf hinzuweisen, auf das Angebot der GIMA. Die können sich einfach bei uns melden, das ist auch erstmal völlig kostenfrei. Die können uns anrufen und fragen, ja, was machen Sie denn eigentlich und wie funktioniert das? Da können wir uns dann gern zu einem Gespräch verabreden. Ich denke, sich ein Bild zu machen, ist das auf jeden Fall eine gute Idee, sich mal bei uns zu melden.
Es ist ja eine ganz frische Agentur. Vielleicht hätte ich jetzt gern nochmal gewusst, was so ein bisschen der Ansporn war. Wir haben ja starke Probleme, und zwar weltweit, mit Investoren, die große Rendite, was Sie am Anfang angesprochen haben, sich auch darin beschäftigt. Ist es denn so, dass man sich entkoppelt erstmal? Also das entsteht jetzt eine andere Art von Wohnungsstruktur in Zukunft, unterschiedlicher Art, genossenschaftlich, Privateigentümer oder vielleicht auch tatsächlich städtische Einrichtungen und Baugenossenschaften. A, würde ich gerne wissen, ist es gewünscht? Sind die Anfragen groß? Und B, was ist die Aufgabe der Stadt Frankfurt?
Die Zusammenarbeit oder die Mitgliedschaft der Stadt Frankfurt bei der GIMA, die war uns von Anfang an ganz wichtig, weil das ist eine unglaublich produktive Zusammenarbeit. Einerseits, was natürlich die Öffentlichkeitsarbeit angeht, andererseits auch, was die Netzwerkarbeit angeht. Weil wir haben jetzt den Planungsdezernenten der Stadt Frankfurt, den Markus Quechenberger, bei uns im Aufsichtsrat sitzen, und der erfüllt da erstmal die Funktion als Aufsichtsrat, aber er nimmt natürlich auch den Gedanken an die GIMA mit in viele Sitzungen, in denen er sitzt, und in viele Treffen, zu denen er eingeladen wird. Da immer wieder auch die Idee zu positionieren, dass eben auch Genossenschaftenhäuser gut bewirtschaften können. Ne, dass es auch städtische Stiftungen gibt zum Beispiel, die Häuser kaufen oder auch als Stiftung annehmen würden. Und da so ein bisschen das Netzwerk weiterzuspinnen, das ist total hilfreich. Wir würden eher der Stadt oder der städtischen Tochter, der KEG, Immobilien quasi anbieten oder aufzeigen, welche Möglichkeiten sie dort hätten. Die Stadt, die hat ja Immobilien, und dann ist halt die Frage, was macht die damit oder hat die da ein Interesse dran?
Ich würde tatsächlich vielleicht ein, zwei Beispiele von Konzepten, die jetzt ausgearbeitet worden sind oder die vielleicht schon existieren, damit man so ein bisschen für die Zuhörerinnen nochmal den Zusammenhang kriegt.
Ich glaube, unser erster Fall, der war ganz schön. Vor knapp anderthalb Jahren wurde ein Haus im Ostend an eine Genossenschaft verkauft. So, und das Haus, das gehörte zwei Schwestern. Die beiden, die haben gesagt, ja, wir sind in diesem Haus aufgewachsen. Die haben da lange Zeit gewohnt. Die haben auch immer wieder Geschichten aus der Umgebung erzählt. Denen liegt nicht nur das Haus am Herzen, sondern das ganze Viertel. Die wohnen aber beide schon nicht mehr in Frankfurt. Und so, und die haben jetzt gesagt, naja, wir verkaufen das Haus. Das Haus hatte übrigens der Vater quasi selber gebaut. Hat es denn den beiden Schwestern vermacht? Und die mussten sich jetzt überlegen, was machen sie damit? Und die hatten über einen Artikel in der Zeitung von unserem Beratungsangebot gehört. Dann haben wir uns eben zusammengesetzt. Dann läuft es normalerweise so ab, ich schaue mir das an, bringe es in den Kreis der GIMA, wo dann eben Genossenschaften sitzen und eben Stiftungen, Vereine und die Stadt Frankfurt. Und dann wird halt überlegt, naja, was könnten wir denn damit machen? So, und dann gab es eine Genossenschaft, die hat tatsächlich in der Umgebung nicht nur ihre ganzen Büros, sondern auch einige andere Liegenschaften. Und die hat gesagt, ja, das passt ja perfekt zu uns. Die stellen sich dann vor und sagen, hallo, wir sind die Genossenschaft, Sie kennen uns hier aus der Nachbarschaft. Erzählen auch so ein bisschen, wie sie auch mit den Wohnungen umgehen, ne, und was sie darstellen als Unternehmen. Wenn das eben gut zusammengeht, dann haben die beiden Schwestern gesagt, ja, das ist doch eine sympathische Genossenschaft, an die wollen wir gerne verkaufen. Und dann geht es natürlich in die Zahlen. Ne? Also die Genossenschaft setzt sich dann auch hin und die rechnen anders als andere Unternehmen. Die rechnen nämlich rückwärts, und zwar von der Miete. Die sagen, wenn wir diese Miete hier bekommen jetzt und wir werden die erstmal nicht erhöhen in den nächsten x Jahren und wir brauchen so viel für die Bewirtschaftung des Hauses, Dann kann man zurückrechnen und dann kommt da ein Preis für das Haus raus. Dieser Preis, der ist anders als das, was wir auf dem Markt kriegen, denn auf dem Markt würde man immer davon ausgehen, die Miete bis zum Maximum zu erhöhen. So bilden sich die Preise dort. Da das die Genossenschaft nicht macht, und das ist ja auch das, was die Eigentümerinnen gewünscht haben, dass die Mieten so bleiben. Ja, und dann ergibt sich daraus eben ein Preis. Das ist dann im Endeffekt die Verhandlungsmasse. Die beiden haben sich geeinigt. Die Genossenschaft hat tatsächlich auch renoviert direkt und die Mieten aber gar nicht angehoben. Ja, also das, was jeder andere machen würde, denn die haben einen großen Wohnungsbestand und konnten erstmal die Renovierung machen, ohne die Mieten anheben zu müssen. Wir haben uns von der GIMA aus auf gewisse Statuten geeinigt. Das bedeutet, da gibt es natürlich ein bisschen weichere Kriterien, wie dass wir uns alle für den Erhalt bezahlbaren Wohnraums einsetzen, dass wir unsere Arbeitskraft eben für eine gute Stadtentwicklung einsetzen. Aber wenn dann so ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, da wollen dann natürlich auch die Eigentümerinnen und Eigentümer was schwarz auf weiß haben. Und deswegen gibt es da eine Verpflichtungserklärung für das kaufende Unternehmen, also das GIMA-Mitglied, was auch einfach Festsetzungen dazu hat, wie Mietpreise angepasst werden dürfen, dass natürlich also die Aufteilung in Eigentumswohnungen für immer untersagt ist. Das machen die sowieso nicht, aber uns war es nochmal wichtig, das auch schwarz auf weiß festzuhalten. Diese Festsetzungen, die werden dann auch tatsächlich den Kaufverträgen angehängt und daran müssen sich dann auch die Genossenschaften messen lassen. Was da drin steht, das ist halt immer unter dem gesetzlich Möglichen, sonst wäre das ja kein Gewinn.
Interessant. Was gäbe es denn so in Zukunft, wenn jetzt Bewohnerinnen oder Menschen, die da draußen hier in dieser Stadt leben, was gäbe es da so für Tipps? Was könnten Sie denn empfehlen den Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ich kann allen Eigentümerinnen und Eigentümern, die ihr Haus sozialverträglich verkaufen wollen, können sich gerne bei uns melden, bei der Genossenschaftlichen Immobilienagentur. Hausgemeinschaften, deren Haus zum Verkauf steht, können sich auch gerne bei uns melden, sollten sich aber gleichzeitig auch beim Eigentümer melden. Denn ohne den Eigentümer geht's nicht. Wenn Sie ein Wohnprojekt suchen oder eins gründen wollen, dann ist in Frankfurt auf jeden Fall das Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen der richtige Ansprechpartner. Und Mieterinnen und Mietern, die merken, dass ihr Haus vielleicht zum Verkauf steht, denen kann ich vor allem empfehlen, dass sie sich mal in der Hausgemeinschaft zusammentun, dass sie ein Treffen vereinbaren, dass sie bei den Nachbarinnen und Nachbarn klopfen und fragen, wie sehen Sie denn das? Offensichtlich wird das Haus hier verkauft. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam überlegen, was wir da tun können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die das Haus selber kaufen. Sei es in irgendeiner Rechtsform oder wie auch immer. Alles ist besser, als dass es auf den freien Markt geworfen wird. Da kann ich einfach nur dazu raten, sich auszutauschen, sich zusammenzuschließen, sich gerne bei uns, der GIMA, zu melden. Es gibt die Stabstelle Mieterschutz in der Stadt Frankfurt. Da kann man sich melden.
Wo findet man GIMA? Vielleicht nochmal kurz Informationen, Aktionen oder vielleicht auch ein Forum?
Unter www.gima-frankfurt.de. Das ist die Website, da finden Sie auch unsere Kontaktinformationen. Sie können gerne einfach anrufen, gar kein Problem, jederzeit. Das ist auch ein guter Ort, wo Sie erste Informationen dazu finden, was unser Angebot ist. Es ist gerade so, dass sich GIMAs in verschiedenen Städten gründen. Wir sind in engem Kontakt mit der GIMA Berlin und einer in Leipzig. Wir haben einfach das Gefühl, diese Frage des sozialverträglichen Hausverkaufs, das wird immer mehr aktuell. Wir müssen jetzt in Aktion treten, damit diese Häuser nicht für immer dem Zugriff der Bürgerinnen und Bürger entzogen werden. Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, noch mehr GIMA, noch mehr Häuser in gute Hände zu bringen.
Vielen lieben Dank, Herr Morm, für dieses aufschlussreiche Interview, um definitiv auch das Wohnungsproblem in der Stadt auch zu lösen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war das Politopia-Magazin heute für euch wieder mit dem Thema Wohnprojekte und welche Möglichkeiten gibt es, diese prekäre Lage hier unserer Wohnungsnöte in der Stadt nochmal entgegenzuwirken. Alle Sendungen, die ihr jetzt gehört habt oder auch nicht gehört habt, könnt ihr gerne auf politopiamagazin.de nachhören. Wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch. Bis dahin, ciao.